Deutschlandfunk Interview.
Schon Horst Seehofer ist daran gescheitert. Jetzt versucht es Bundesinnenministerin Nancy Faeser vorneweg, mehr abgelehnte Geflüchtete zurückschicken. Und sie versucht dabei, den schwierigen Spagat, gleichzeitig auch die reguläre Migration zu stärken. Allein schon, um dem Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen. Das ist gewissermaßen das Paradox der deutschen Migrationspolitik. Und um das zu lösen, da verspricht die Ampelregierung auch nichts weniger als einen Neuanfang der Migrations- und Integrationspolitik. Und dazu gehört nun auch das neu geschaffene Amt des Migrationsbeauftragten, formal eben Sonderbeauftragter für Migrationsabkommen. Und am Telefon ist jetzt Daniel Thüm. Er forscht schwerpunktmäßig zu deutschem, europäischem und internationalem Migrationsrecht und er leitet das Forschungszentrum Ausländer- und Asylrecht an der Universität Konstanz. Guten Tag, Herr Thüm.
Guten Tag, Frau Zerback.
Alle Augen also auf den neuen Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen. Muss der jetzt im Alleingang schaffen, woran vor ihm schon so viele Politikerinnen auf Bundes- und Landesebene gescheitert sind?
Das wird er versuchen müssen. Allerdings im Alleingang wird es nicht klappen. Er wird mit anderen Ministerien intensiv zusammenarbeiten müssen, weil das geht nur, wenn in einer konzertierten Aktion alle zusammenspielen. Es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt in die Länder fliegt und die davon überzeugt, einfach 10.000, 15.000 Leute zurückzunehmen, sondern man muss Pakete schnüren, die für die Länder attraktiv sind. Und dazu gehört dann wirtschaftliche Kooperation, wo das Wirtschaftsministerium zuständig ist, genauso auch wie legale Zugangswege, was man dann mit dem Arbeits- und dem Innenministerium zusammen macht. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, dass sonstige außenpolitische Interessen Deutschlands gewahrt bleiben.
Lassen Sie uns das mal durchdeklinieren. Also die Hauptaufgabe eben, das sind diese Abkommen, die ausgehandelt werden sollen mit den verschiedenen Herkunftsländern. Aber das sind ja Länder, mit denen es oft kaum oder auch gar keine diplomatischen Beziehungen, Austausch gibt. Muss er da bei null anfangen?
Das ist ein wichtiger Punkt. Also es geht vergleichsweise einfach mit Ländern, wo man intensiv zusammenarbeitet, etwa mit den Westbalkanländern. Da funktioniert das auch relativ gut. Aber wenn wir jetzt uns die Liste anschauen, wo viele ausreisepflichtige Personen herkommen, dann sind das Länder wie Irak, Nigeria, Pakistan, Gambia, Libanon. Da hat Deutschland nicht so intensive Beziehungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Herr Stamp zum einen hinfährt, langsam Vertrauen aufbaut, sich auch anhört, was die Länder wollen, wo deren Interessen liegen. Das kann sich auch unterscheiden von Land zu Land. Und dass man dann eben in Abstimmung mit den anderen Ministerien Pakete schnürt, die für die Länder attraktiv sind. Das dauert. Das geht nicht von heute auf morgen. Wenn es aber gelingt, dann wäre das eine tolle Lösung, von der im Idealfall beinahe alle profitieren, mit Ausnahme von denjenigen, die dann zurückgeführt werden.
Sind die Interessen dieser Staaten denn wirklich so hoch, wie es gerade bei Joachim Stamp ja in dem Beitrag klang? Teilen Sie diesen Optimismus?
Ich denke schon, dass man solche Arrangements finden kann. Die Amerikaner haben gerade dasselbe gemacht. Joe Biden ist Anfang Januar nach Mexiko geflogen und hat verkündet, dass Mexiko sich bereit erklärt, alle Personen aus Haiti, Nicaragua und Kuba, die irregulär in die USA einreisen, schnell zurücknehmen. Und im Gegenzug kommen dann 30.000 Menschen aus diesen Ländern legal jeden Monat in die USA. Also man kann solche Arrangements schaffen. Und da muss man sich eben anschauen, woran die Länder interessiert sind. Und bei Nigeria etwa könnte ich mir vorstellen, dort gibt es relativ viele durchaus gut ausgebildete Menschen, genauso natürlich wie viel Armut und Elend. Und eine Möglichkeit wäre, dass man mit Nigeria wirklich ein Arrangement findet, dass im größeren Umfang Leute nach Deutschland kommen, die dann ganz legal mit dem Flugzeug einreisen, vielleicht schon ein bisschen Deutsch online gelernt haben, sich mit der hiesigen Gesellschaft beschäftigt haben, dann von Anfang an in einer selbstbezahlten Wohnung leben. Das wäre für Nigeria ein Vorteil, weil die Leute Geld zurücküberweisen, vielleicht auch später zurückkommen mit Qualifikationen. Das wäre aber, glaube ich, auch für die deutsche Gesellschaft etwas einfacher, weil dann die ganze Dynamik und auch die ganzen Probleme nicht entstehen, die der Landrat im Einspieler vorhin angesprochen hat.
Ja, der ja auch schon einen Brandbrief geschrieben hat, unter anderem eben mit anderen Bürgermeistern und Landräten aus Hessen an die Bundesregierung, die eben sagen, wir haben da keine Ressourcen mehr für Menschen, die Anspruch auf Asyl haben, weil eben nicht vernünftig zurückgeführt wird. Wie ist denn da überhaupt die Relation derer, die hier keine Bleibeperspektive haben, zu denen, die das haben?
Also insgesamt sind die Schutzquoten relativ gut. Wenn wir jetzt mal die Ukrainerinnen und Ukrainer weglassen, dann kriegen über 50%, 60%, je nachdem, wie man rechnet, derjenigen, die über das Asylsystem einreisen, nachher irgendeinen Schutzstatus. Da gibt es verschiedene, da kommt es jetzt aber gar nicht drauf an. Und über die reden wir nicht. Wir reden hier nur über diejenigen, wo Behörde und Gerichte festgestellt haben, dass sie keinen Schutzbedarf haben und das Land auch wieder verlassen müssen und notfalls auch abgeschoben werden dürfen. Das ist nicht die Mehrheit, aber es ist dann in der Summe doch eine relativ hohe Zahl. Ausweislich der Statistiken reden wir über ungefähr 300.000 Menschen insgesamt. Also das ist durchaus eine größere Summe. Da geht es durchaus, ist durchaus relevant.
In ganz Europa aber. Wir sprechen hier nicht nur von Deutschland.
Nee, da geht es um Deutschland. Also 300.000 Menschen sind in Deutschland vollziehbar ausreisepflichtig, wie es dann die Juristen nennt. Das sind also Menschen, wo Behörden und Gerichte festgestellt haben, die müssen das Land eigentlich verlassen und können notfalls auch abgeschoben werden.
Darunter sind ja auch Gefährder, sogenannte. Das mischt sich ja auch immer wieder in die Debatte. Die kommen dann aus Syrien, Afghanistan zum Beispiel. Das ist auch ein sehr dominantes Thema in der aktuellen Migrationsdebatte. Da allerdings sind die Rückführungen ja aktuell ausgesetzt in vielen dieser Ländern. Sind da dem Staat dann die Hände gebunden, diese Menschen wieder zurückzuführen?
Also Herr Stanz wird keine Wunder vollbringen können und er wird insbesondere auch nicht die rechtlichen und tatsächlichen Abschiebungshindernisse in einige Länder völlig beseitigen können. Also die Idee, dass man jetzt damit Syrien ein Arrangement findet, das ist wahrscheinlich weltfremd und in vielen Fällen wird selbst bei Gefährdern eine Abschiebung dorthin gar nicht möglich sein, weil wie Frau Geuter im Einspieler gesagt hat, man darf selbst Gefährder und selbst Terroristen nicht abschieben, wenn im Herkunftsland Folter droht. Also Wunder kann man jetzt von Herrn Stamm nicht erwarten. Es wird wahrscheinlich eher um Länder gehen, wie eben Nigeria, vielleicht Irak, Pakistan, Libanon, Armenien, vielleicht auch die Türkei, wo man schneller handelseinig wird und dann die Interessen zusammenbringt.
Aber heißt nochmal, wenn ich Sie da richtig verstehe, dem Staat sind da die Hände gebunden? Oder gibt es andere Möglichkeiten, dass man sagt, also die Menschen, die hier bei uns nicht nur keinen Schutzstatus haben, sondern die auch kriminell geworden sind, die können wir auf irgendeine andere Art und Weise eben des Landes verweisen, ausweisen, rückführen?
Völlig richtig. Wir sind ein Rechtsstaat und wir haben Grundrechte auf deutscher und europäischer Ebene. Und die Gerichte sagen seit Jahren relativ kohärent und eindeutig, dass man selbst Gefährder und selbst Terroristen nicht abschieben darf, wenn ihnen im Land, wohin sie geschickt werden, Tod, Folter oder auch eine ganz extreme Armut droht. Das prüfen die Gerichte relativ eindeutig und dann ist eine Abschiebung nicht möglich. Und da wird sich auch Herr Stamm selbstverständlich dran halten.
Sie haben schon angesprochen, dass es eben jetzt nicht nur den Herrn Stamm gibt, der zuständig ist, sondern es ist ja eine Vielzahl an Player, an Zuständigkeiten. Bund und Länder arbeiten zusammen, obwohl Rückführungen natürlich eigentlich Sache der Bundesländer sind. Aber es gibt das Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr zum Beispiel etc. etc. Wer müsste da denn jetzt was tun? Beziehungsweise lassen Sie mich das anders formulieren. Müsste man da stärker bündeln, besser koordinieren oder was ist da das größte Hemmnis?
Ich glaube, man muss da die Sachen auseinanderhalten. Das eine ist, dass wir innerstaatlich die Verfahren so aufstellen, dass Rückführungen auch tatsächlich möglich sind. Da ist viel notwendig. Da ist jetzt auch die Ampelkoalition meines Erachtens nicht so sonderlich aktiv bisher geworden. Und das andere ist, dass natürlich all diese innerstaatlichen Verfahren, so sie denn stattfinden, nichts bringen, wenn am Ende die Herkunftsländer die Menschen nicht zurücknehmen. Und für diesen zweiten Aspekt ist jetzt Herr Stamp zuständig. Und ich finde es auch sinnvoll, dass man sich vielleicht jetzt auch mal darauf konzentriert, weil eben all diese innerstaatlichen Bemühungen nichts bringen, wenn man die Leute am Ende nicht in die Länder zurückbringen kann. Mhm. Und wenn man es da schaffte, neue Wege zu gehen, dann könnte das auch innerstaatlich eine neue Dynamik erzeugen, die vielleicht das ganze System insgesamt etwas stabiler aufstellt.
Europäische Abstimmung auch an der Stelle, also enorm wichtig, wie Sie sagen. Jetzt haben wir in der vergangenen Woche ein Treffen der EU-Innenminister gehabt in Stockholm, die sich auch genau über dieses Thema unterhalten haben, wie eben die Quote da erhöht werden kann. In der kommenden Woche gibt es einen Migrationsgipfel der EU und immer wieder steht die Frage im Vordergrund sozusagen, wie kommen wir da an den Dublin-Regeln vorbei? Die Asyl- und Migrationspolitik stagniert seit Jahren, weil man immer wieder um diesen einen Punkt kreist. Wie wahrscheinlich ist denn da eine gemeinsame Linie?
Die Mitgliedstaaten sind sich überraschend einig, wenn es um die Kooperation mit dritten Ländern geht. Und das ist auch relativ leicht erklärbar, wenn man es schafft, mit dritten Ländern zu kooperieren, dass die dafür sorgen, dass von vornherein weniger Menschen nach Europa kommen oder man auch Menschen, die ausreisepflichtig sind, dorthin zurückschicken kann, dann stellen sich all diese Verteilungsfragen intern nicht. Und deswegen sind die Länder sich zwar bei der internen Verteilung Dublin, was Sie erwähnt haben, unheimlich uneinig und eine Lösung ist überhaupt nicht in Sicht. Aber sie können sich darauf einigen, dass man mit dritten Ländern stärker zusammenarbeitet. Und das wird vermutlich auch in 10 Tagen beim Europäischen Rat in Brüssel rauskommen. Dort wird man die Kooperation mit Drittstaaten forcieren und spielt sich dann vielleicht auf eine gewisse Arbeitsteilung ein. Die europäische Ebene ist da durchaus streng geworden in den letzten Jahren und die Ampelkoalition wird jetzt eher auf Anreize setzen und das kann sich dann vielleicht auch relativ gut ergänzen. Die EU droht im Hintergrund, übt sanften oder auch eindeutigen Druck aus und die Ampelkoalition bietet dann dazu eben noch positive Anreize, legale Zugangswege und anderes und beides zusammen könnte dann Herrn Stamp die Arbeit doch erleichtern.
Sagt Daniel Thüm, der Migrations- und Rechtsexperte. Herr Thüm, vielen Dank für das Interview hier bei uns im Deutschlandfunk.